Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Katerfrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible, künstlerisch und kulturell wirkende Mitmenschen und Freundinnen des gesprochenen Wortes. Katerfrühstück nähert sich beinahe der 30. Episode und es ist knapp ein Jahr ins Land gezogen, geboren durch die Kraft der Gedanken. Ich habe es großgezogen, belächelt, mal beweint, bemuttert oder auch väterlich umsorgt. Am Ende des Jahres stehend bin ich umso erfüllter über die Entwicklung von Katerfrühstück. Darüber, dass sich langsam eine Community bildet, es sogar interaktiv wird. Mich freut es, dass aus einem kruden Gedanken heraus alles passieren kann. 6 Millionen Podcasts allein in Deutschland, dann Hörbuchplattformen. Einfach mal Augen entspannen und hören. Das war wirklich zunächst mein Impuls, Podcasts zu hören. Natürlich zunächst die Flaggschiffe, zu finden in den Podcast-Charts, Comedy, Lifestyle und auch Wissenschaftspodcasts. Dann war ja schnell geboren der Wunsch, der 6 Millionste und eins zu sein mit dem für mich neu entdeckten Medium. Mein Claim war und ist immer noch, Infotainment zu produzieren mit meinem ganz persönlichen Ego-Film rund um Themen, die mich bewegen und um Leute, deren Geschichte mich einfach interessiert. Und wenn ich nur eine Person da draußen erreiche, ist es für mich okay. Das hatte ich irgendwie schon immer im Kopf. Nicht das zu tun, was es ja schon gibt. Nicht nur ein Thema, auf jeden Fall auch nicht verbiegen. Ergo muss ich ja viel von mir reingeben. Und weil ich nicht immer der Erklärbär sein will, crosse ich Schubladen auch immer wieder gern mit polymorphen Interviewpartnern und Partnerinnen. Und ich weiß jetzt wieder um ein Vielfaches mehr, wenn man wirklich an etwas glaubt, dabei den Atem behält, Kritik einstecken kann und sich dabei auch fokussiert hält, wird es irgendwann größer und es kommt etwas noch Größeres zurück. Für mich ist es Dankbarkeit. Ich bin einfach dankbar dafür, dass ich so viel Zuspruch und Vertrauen von euch, Hörer und Hörerinnen und meinen Interviewpartnerinnen bekomme. Und ich empfinde es als ein Geschenk, dies hier in dieser Form tun zu können. Alles bleibt auch hier in Bewegung und verändert sich. Aber ich gebe uns Zeit und schaue nicht primär auf die Abonnentenzahlen oder eben die Klicks. Doch zu bemerken, wie die Aufmerksamkeit steigt, macht mich einfach happy. Und bewusst wähle ich nicht unser deutsches Wort Glück, denn Glück strebt so nach Vollkommenheit und wirkt so übergeschwappt groß. Katerfrühstück bietet mir den Raum, den ich benötige, um in der aktuellen Zeit irgendwie dann doch dran zu bleiben, interaktiv zu sein. Und stünde gerade nicht der Jahreswechsel bevor, hätte ich mir auch nicht so viel Zeit für eine Intro genommen. Also das war für mich so eine Retrospektive. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Doch jetzt starte ich mit dem Thema der heutigen Folge. Männlich, feinfühlig und hochsensibel. Was fühle ich heute? Diese Frage geht auch direkt an dich. Und ich denke auch gleich mal etwas darüber nach und versuche meine Gefühle zu benennen. Denn Emotionen sind ja unsere Bedürfnisse und wir übersehen schnell, was wir vielleicht gerade jetzt brauchen. Warum? Wir wachen vielleicht mit einem Gefühl auf, das uns einfach tagsüber nicht loslässt. Darüber hinaus müssen wir Eindrücke verarbeiten, sortieren und für uns eben auch auswerten. Besonders bei negativen Emotionen. Vielleicht auch im Mitgefühl. Obwohl es manchmal auch gut wäre, einfach darüber hinwegsehen zu können. Wir erfahren etwas, das uns nicht mehr loslässt. Wenn man als Hochsensibler hört, du bist aber nachtragend, weil man sich so gut an eine Situation erinnert, weil es vor vielen Jahren stattfand, ist es einfach nicht nur das Elefantengedächtnis, weil wir ein gutes Erinnerungsvermögen haben, sondern dieses Erlebnis ist uns besonders in Erinnerung, weil es uns emotional erreicht hat. Besonders für hochsensible Menschen nun ist es wichtig, Gefühle zu regulieren. Es ist natürlich nicht nur für sie enorm bedeutsam, dabei zu verstehen, was da passiert ist, was ich fühle und wie ich damit umgehen kann, damit ich schlussendlich meine Achtsamkeit behalte und erkennen kann, was ich brauche. Und wenn ich eingangs schon gesagt habe, ich werde über meine Gefühle sprechen, was fühle ich heute, möchte ich natürlich auch Wort halten, wenngleich es mir nicht wirklich leicht fällt, über Gefühle zu sprechen, zumindest auch in diesem Kontext. Aber ich steige einfach ein und wenn ich darüber nachdenke, ist es heute ganz aktuell so, dass ich etwas fühle wie Abschied, dass ich auch ein bisschen traurig bin und ich fühle oder ich habe Mitgefühl. Ich glaube, das ist heute besonders da. Warum das so ist, ist, weil es gibt zwei unabdingbare Situationen, die heute aufgetreten sind. Eine mir sehr nahestehende Freundin ist heute einfach weggezogen. Sie hat Berlin verlassen. Ja, und auch sehr weit weg, sodass wir uns nur noch über Skype und über die Kommunikationswege treffen können und vielleicht steht irgendwann mal ein Urlaub an. Aber das macht mich einerseits traurig, aber andererseits auch gibt es da natürlich auch begleitend ein Gefühl der Freude für Sie, denn ich weiß, das war eine großartige Entscheidung, die Stadt oder überhaupt das Leben hier zu verlassen oder zu beenden und ein neues zu beginnen, ganz weit weg, einfach woanders, aber alles geplant und vorbereitet. Also das, ja, da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Das Zweite ist, dass eben auch wieder jemand aus meinem engeren Kreis ins Krankenhaus musste und da ist etwas Schwieriges, Schlimmes vorgefallen, worüber ich jetzt hier nicht sprechen möchte. Das ist nicht der Rahmen. Aber das ist der Grund, weshalb ich heute auch ganz besonders diese beiden Gefühle habe, in mir habe, das Gefühl der Traurigkeit und auch das Gefühl ja, oder das Mitgefühl per se, vielleicht so. Und ja, wie ich am Anfang schon sagte, ist da auch Dankbarkeit natürlich. Dankbarkeit über die Dinge, über die ich auch schon gesprochen habe, dass es so ist, wie es ist, dass ich die Dinge tun kann, wie ich sie möchte. Ich fühle auch Stärke in mir, ja, ein Stück Stärke, was mich betrifft. Diese Gefühle sind heute auch sehr stark und ergänzen sich mit den voran besprochenen Gefühlen. Nimm du dir doch jetzt mal Zeit, lass es 10 Sekunden sein oder 20 und erspüre, was du heute fühlst, genau jetzt in diesem Moment und wie der Tag für dich gefühlt war. Mann, bin ich hochsensibel. Mein heutiges Thema befasst sich mit der Hochsensibilität des Mannes. Wenn du eine Frau oder divers bist, sollte dich das genauso wenig davon abhalten, dabei zu sein, denn es decken sich immer wieder auch Diagnosen, Temperamente durchaus in allen Bereichen, in allen Geschlechtern. Durchaus ist es eine Trenddiagnose und seine sensible Disposition empfindet der betroffene Mann oft auch als beschämend. Er empfindet sie als unmännlich und sogar weiblich. Er versucht, sie zu unterdrücken und will seine Empfindsamkeit am besten total verstecken. Es passt nicht in das gewachsene Bild eines Mannes, sensibel und gleichzeitig auch männlich zu sein. Und das scheint tief zu sitzen. Es lässt keinen Spielraum, wenn Mann erkennt, dass er sensibel ist. Gern wünschen sich hochsensible Männer, körperlich und seelisch belastbarer zu sein. Aber warum? Er, der vielleicht noch heranwachsende Mann, wird an starken männlichen Beispielen gemessen, einsortiert, bewertet und findet in der Tat weniger Beachtung. Er ist offensichtlich schwach, zu schwach. Und als Tipp dann, höre einfach nicht hin, leg dir ein dickes Fell an und nimm dir nicht alles zu Herzen. Laute Männer wirken da nach außen schon schnell, stark, kompetent. Stille, introvertierte, sensible Männer gelten oft als unbrauchbar und werden schnell diskreditiert. Wenn das in früher Kindheit startet, passiert das nicht von selbst. Es kommt von außen zu einem. Deine Familie und Freundinnen schnurren dich an. Du bist so überempfindlich. Was ist denn los mit dir? Oder eben, immer wieder gern gehört, sei doch keine Mimose. Du machst es so kompliziert. Bis hier rede ich noch in dritter Person und dir wird gleich begegnen, wie schnell ich mich darin wiederfinde. Sehr früh habe ich selbst diese und andere subtilen Mikroangriffe über mich ergehen lassen. Ich war natürlich noch nicht so weit zu erkennen, dass ich hypersensitiv bin und konnte immer wieder einfach in die Defensive gehen. Kurzer Disclaimer: Ich sehe mich nicht als Opfer oder Klage an. Ich möchte nur gern genau darüber sprechen. Und ja, insbesondere als hochsensibler Mann. Ich denke sogar, dass es weder gut noch schlecht ist, hochsensibel disponiert zu sein, wenn man erkennt, dass es eben nur ein Teil vom Ganzen der Persönlichkeit ist. Also kann man es mitnehmen und versuchen, aus diesem wunderbaren Temperament das wohl Beste zu ernten. Besonders, wenn man seine eigene Hochsensibilität erkennt, sie annimmt und ihre Stärken pflegt. Um also meiner Hochsensibilität, damals eben noch unbewusst, die Stirn zu bieten, habe ich früh begonnen, Männer zu spiegeln, von denen ich glaubte, sie hätten das biologisch männliche Geschlecht bereits personifiziert. Die Art Männer, die glauben ohnehin, nur noch mit Testosteron geschwängertem Sauerstoff atmen zu können. Was natürlich nicht geht und totaler Nonsens ist, aber als Metapher zieht es durchaus den Rahmen. In meiner Kindheit und Jugend sah ich Popeye mit Unterarmen, wie ich damals Oberschenkel bekommen sollte, wie er Schiffe aus dem Ozean zog und mit Superkräften hantierte. Obelix war sicher nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber er schien unglaublich stark zu sein. Leinwandhelden wie Bud Spencer, Powerlifter Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger gaukelten einem schon vor, wie es sein könnte als Mann, als sehr starker Mann. Du verhandelst nicht, du löst das mit Muskelkraft. Und wenn ich mich nun nicht damit identifiziere? Und was, wenn es doch nur die filmischen Spiegelungen des geläufigen archaischen Männerbildes waren? Im Alltag verglich ich mich schon sehr mit der Urwüchsigkeit des Männlichen und verdammte dadurch meine eigene, sensitive Seite. Mein selbstbewusstes Außen hat sich nicht davon beeinflussen lassen. Das starke Außen, das mich dann irgendwann dazu brachte, meine Sensibilität zu überspielen. Mit 13, 14 hing ich mehr mit Mädchen ab als mit Jungs. Wir spielten so Mädchenzeug und nicht zuletzt fühlte ich mich zu dieser Zeit verstandener als in Moped-Gangs oder auf dem Sportplatz. Ganz schwierig waren Situationen, in denen Jungs und Mädchen zusammen waren. Seltsam für mich, wie sich beide Seiten sofort zu verändern schienen und eine Art Balz vom Zaun riss. Wobei es wirklich lustige Balztänze zu bewundern gibt. Besonders Freunde der Ornithologie wissen Buntes und Bewegtes darüber zu berichten. Wettbewerbe dieser oder auch sportlicher Art, egal wie loyal, waren tatsächlich nie meins und bis heute mag ich keine Wettkämpfe oder, wie man es heute nennt, Battles. Battlearm war ich an Selbstwert für viele Jahre. Mein Innen glich dem einer Amphibie. Ich wabberte vor mich hin, beobachtete sehr viel, fühlte, spürte und konnte dennoch keinen Boden unter meinen Füßen spüren. Ich fühlte mich wie ein Junge, schon, aber ich fühlte mich nicht gelesen, nicht dazugehörig, sondern ausgegrenzt. Ich wusste, mit mir ist etwas anders, aber benennen konnte ich es nicht. Wenn du als Schwächling Fehler machst, gelten sie als viel substanzieller und so zog ich mich oft zurück, um nicht in Konfrontation zu gelangen mit Ochsen oder grobklotzig männlichen Herausforderern. Ich lehnte mich innerlich gegen diese archaische Art, Mann zu sein oder Mann zu werden, einfach auf und entschied schützenderweise, dass es genauso gerecht sei, närrische Idiotenkapriolen zu verurteilen, wie ebenso allem aus dem Wege zu gehen, was damit zu tun hat. So hatte ich erstmal eine Strategie und ging nicht unter. Ich schaffte mir viel Rückzug und Inseln. Im familiären Kreis fand meine Sensibilität kaum Raum oder gar Verständnis. Ich liebe meine alte Mutter aus einem tiefen Selbstverständnis heraus und es gibt so vieles, das dies untermauern kann. Aber in puncto meiner frühen Hochsensibilität überfuhr sie mich doch oft und aus einem temperamentvollen kleinen Racker wurde ein sehr, sehr ruhiger Teenager. Natürlich nicht nur deswegen. Sorry, Mutter. Aber wer kann schon ein klares Selbstbild entwickeln, wenn einem mit 5 Jahren die Eltern einen altrosafarbenen Plüschmantel versuchen, überzuhelfen? Ich konnte nur rebellieren und das Auftragen von Wollschlaghosen mit Zopfmuster in hellblau und dem rosa-plüschigen Jüppchen meiner Cousinen geradezu vehement mit spontanen Zerstörungsanfällen entgegnen. Und der Wollfaden zog sich meterlang den Treppenaufgang entlang. Irgendwann glaubte auch mein Bruder an das verdrehte Spiel und gab mir verhätschelte Mädchennamen. Mein Glück war, dass ich einen Bruder habe, der ähnlich sensibel ist, schnell spürte, dass es den falschen Adressaten traf. Oft haben wir später einfach zu Mutters freundlichen Tiraden einvernehmlich geschwiegen. Und neben dem oder manchmal auch deswegen begannen wir Kanäle zu finden, über die wir so ganz für uns kommunizieren wollten. Hier, guckt mal, da sind wir und wir haben was zu sagen. Also konkret haben wir so kleine Kinoabende mit Märchen auf Diafilm zusammen produziert. Die Kinder aus der Nachbarschaft zusammengetrommelt mit sehr kreativen Einladungen direkt an die Erziehungsberechtigten. Es gab dabei statt Eintrittsforderungen in monetärischer Form Puffmais, Candy Stuff und in der Pause dann schön einstudierte, schrecklich simple, aber unglaublich wirkungsvolle Zauberstückchen und zum Schluss zerrten wir noch unseren alten Schäferhund in die Manege der Koketterien, jedoch ohne Kunststückchen, dem Tiere zum Wohl. Das war pures Kindertainment. Und wir waren Stars in der Manege. Vielleicht schnupperte ich damals schon Bühnenluft, ob unsere Genialität aber damals von unseren Eltern gesehen wurde? Die Suche nach Anerkennung und Aufmerksamkeit ging weiter. Hochsensibel schlich ich mich weiter nach draußen. Schnell fand ich auch geselligere junge Männer, junge MusikerInnen, sehr künstlerisch, sensibel und schön verträumt. Mit der Entscheidung, Musik zu machen und das als Lebensgefühl zu tragen, als Brücke für Kommunikation und meine eigene Integration, gab mir damals Klarheit. Es gab mir Stärke und mein Innen konnte einvernehmlich mit dem Außen wachsen und reifen. Aber auch das brauchte viele Jahre, von der Adoleszenz bis in meine späten 30er Jahre. Die Forschungen nun zur Hochsensibilität sind noch sehr jung, etwa 30 Jahre. Die US-amerikanische Psychologin und Buchautorin Elaine Aron hat die Hochsensibilität in ihrem sensationellen Buch The Highly Sensitive Person als Temperament manifestiert und den Begriff HSP geprägt. Ihr verdanken viele hochsensible Menschen ihre Selbsterkenntnis darüber, dass sie sich als hochsensibel einordnen können und in ihrer Spurensuche Antworten finden. Elaine Arons Buch ist für viele Menschen der Schlüssel zum Verständnis und gilt heute als Standardwerk auf diesem Gebiet. Sie publizierte viele weitere Bücher und Aufsätze. Filmemacher sind von ihr inspiriert worden. Hier liest man Namen wie Clint Eastwood, Lenny Kravitz und Alanis Morissette. Ich verlinke sie mal in den Shownotes für mehr Infos. Weltweit gibt es also mehr als 100 Studien über das Temperament der Hochsensibilität und es gibt noch ein Buch, was ich empfehlen möchte, ein Buch über den hochsensiblen Mann, wenn nicht überhaupt das Buch. Der Autor ist Tom Falkenstein, es ist 2017 herausgekommen. Der Autor Tom Falkenstein war unter anderem auch bei Elaine Aron im Coaching und er gibt hier ganz viel Informationen, genau zu diesem Thema, was ich hier nur anreißen möchte im Rahmen meines Infotainments. Er teilt das Buch in zwei Teile. Im zweiten Teil bietet er eine Bandbreite von Techniken und Emotionen, um sie zuzulassen und eben auch mit ihnen umzugehen. Ich sagte ja, dass Elaine Aron bereits in den 90er Jahren die Forschung begonnen hat zur Hochsensibilität. Da muss man einfach auch noch benennen, dass es bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts auch Menschen gab, die sich mit der Hochsensibilität beschäftigt haben. So zum Beispiel Carl Gustav Jung. Er war Psychiater, hielt ziemlich viel auch von der sensitiven Introvertiertheit und war der Überzeugung, dass sie sich vor Überbeeinflussung und Außen schützen sollten. Also wenn es um Reizüberflutung geht, darin selbstbestimmt sein eigenes Maß zu finden und auch den Rückzug zur Reizverarbeitung finden. Er schreibt damals schon über messbare Unterschiede in der Sensibilität von Menschen, ebenso auch Ivan Pavlov. Er war ein russischer Mediziner und Nobelpreisträger und ihm verdanken wir die ersten adäquaten Studien dazu. Im Laufe der Jahrzehnte gerieten ihre Aufzeichnungen dann wieder in Vergessenheit. Erst später hörte man von einem Schweizer Seelsorger, Dr. Samuel Pfeiffer und der eben genannten Elaine Aron erneut vom Menschenschlag mit dem Temperament der Hochsensibilität. Wie und woher konnte man also plausible Antworten auf diese Fragen bekommen? Warum bin ich so anders? Stimmt mit mir etwas nicht? Bin ich seelisch krank? Warum nur bin ich so schwach, wie es alle um mich herum sagen? Bin ich kein richtiger Mann? Meine erste Freundin feierte meine feinfühlige Art, meine Sanftheit. Nutzte sie auch nicht aus, wie ich es ansonsten hin und wieder mal empfand. Stärker wurde dann das Gefühl, dass ich okay bin, so wie ich bin, als ich erste Erfolge als Musiker sozusagen ein Standing in der Gesellschaft hatte. Also damals in den End-80ern war der Berufszweig eines Musikers, einer Musikerin, noch echt anerkannt. Selbst beim Finanzamt gaben mir die Faltenrockfrauen mit ihren sauren Dauerwillen irgendwie den Eindruck, ich bringe ein bisschen Fame in die muffigen Amtszimmer. Wogegen heute nur noch mit Messerlippen sanktioniert wird oder in anderen Kreisen sich schnell mal die Blicke senken und leise Fragen auftauchen, davon kannst du leben? Oder was machst du eigentlich wirklich? Aha, also doch, der Glanz ist ab oder er bröckelt an der Ziernaht von MusikerInnen, die eben nur kulturell, professionell Arbeit liefern. Wann ist ein Mann ein Mann? Schon als junger Mann übernimmt man Normative, wie es einem durch Gesellschaft, Familie und Medien vorgezeigt wird. Da kommen Attribute wie physische und psychische Stärke, Ausdauer, Selbstständigkeit, Eloquenz, Dominanz, Mut. Und wir würden sicherlich die Vorstellung vom starken Mann so beschreiben, der Erfolg im Beruf hat, der sexuell leistungsstark ist oder vielleicht sogar heterosexuell ist. Der Feminismus ist bereits zum dritten Mal auf den Brettern der neuen Identifikation zur Geschlechterrolle der Frauen. Das Bild des Mannes ist dadurch mehrfach in Frage gestellt worden und es stellt sich die Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Oder was macht einen Mann männlich? Da kommt man fix auf die gesellschaftlichen Erwartungen und dies lässt Ressourcen anklingen. Nach Bildung, Einkommen, Intelligenz und wünscht die Erfüllung von Äußerlichkeiten wie Körperbau, Attraktivität und Alter. Attribute wie sensibel, feinfühlig oder empathisch kommen meiner Meinung nach zu kurz. Und auch wenn in Profilen bei Partnersuchportalen zu lesen ist, suche liebevollen Mann mit Herz, relativ selten, aber sensibel. Und ist diese Suche nicht einer oder einem Ü-60-Jährigen geschuldet? Fallen die Wünsche und Anforderungen an den Partner oder die Partnerin im Generationskontext nicht unterschiedlich aus? Nach einem Fotoshoot kam ich bei einem Tee mit dem Model noch etwas näher ins Gespräch und sie, eine wirklich umwerfende, attraktive, sportliche, rassige Frau mit einer Feinfühligkeit und seelischen Zartheit, wie ich sie in diesem Business nicht oft sehe. Sie sagte, so als Single auf der Suche nach einem Pendant, ich bin ja schon nicht mehr so anspruchsvoll, es genügt mir, wenn er einen Führerschein hat. So gesehen genügt es ihr, wenn der Mann zumindest ein wenig unabhängig ist, ganz weit ausgeholt und im Bild gesprochen, kam es so bei mir an. Vielleicht sprach auch Verzweiflung am Mann aus ihr und sie ist bereit, Kompromisse einzugehen, äußere Kompromisse. Und Jacqueline, so nenne ich sie jetzt mal, hat mir damit gezeigt, wie sehr das Bild des Mannes inflationiert. Der metrosexuelle Mann aus den Medien hat sich, denke ich, überholt. Er greift ja auf typische, traditionell männliche Attribute zurück. Diese Beckham-Ikonen sind durchtrainiert, stilbewusst, mal im Designeranzug oder Schlüpferchen. Da gibt es den halbnackten Bodybuilder, der Cola-Kasten Bew aus einem Werbeclip der frühen 2000ern. Er schlendert durch eine Büroetage, das bietet dann den Vorzimmerdamen Kopfkino. Hat sich das wirklich überholt? Auch wenn es die klassischen männlichen Attribute wie Leistungsfähigkeit, Ausdauer, Status und beruflicher Erfolg in den Vordergrund rückt, wobei der Getränkelieferant da noch nachzuholen hätte. Gesellschaftliche Diversität rückt vor und holt auch ein. Die LGBTQ-Community wächst weltweit. Ich sehe dabei viele Farben, neue Facetten an Männern. Es ist natürlich diverser geworden und im Umgang mit männlichen Attributen sogar auch offener. Nach außen gewandt tragen Männer heute auch Girlfriend-Look. Ja, und Frauen schon lang den Boyfriend-Look. Das ist spätestens seit Marlene Dietrichs Zeiten zu den goldenen 20ern des vergangenen Jahrhunderts einfach auch vollkommen okay. Bei Männern ist es immer noch gewagter, aber Männer zupfen Augenbrauen, schminken sich, tragen High Heels oder schöne schrunzige 70er Lacklatschen. Männer glitzern, ihr Look schlabbert und wer es sich erlauben kann, trägt bauchfrei. Ich treffe hier auf Stil und Geschmack, manchmal ist es aber auch nur ein verzweifelter Schrei nach dem Anderssein. Und der neue Mann verbringt mehr Zeit mit seiner Familie. Viel mehr Zeit als vor noch 30 Jahren. Da waren es im Durchschnitt 16 Minuten pro Tag. Heute darf es schon mal eine Stunde sein. Ich komme zu den inneren Belangen. Männer dürfen feinfühliger sein. Ich bewege mich nun auch in Kreisen von künstlerisch Wirkenden. Unter ihnen sind natürlich Cis-Männer, es sind ganz klar auch Frauen, Homosexuelle, Transgender, Transidente, männliche Crossdresser oder einfach queere Personen. Sie sind dabei Musiker, Musikerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen, Fotografen, Fotografinnen, Models, bildende Künstler oder Künstlerinnen, Autoren oder Autorinnen oder Radioleute. In meiner Bubble ist Diversität ja vollkommen normal, aber in meiner Sozialisierung spielte das archaische Männerbild sowieso keine erhabene Rolle. Es ist doch entscheidend, wie man sozialisiert ist, aufgewachsen ist, welche Werte man mitbekommt. Entscheidet das nicht primär über unser Männerbild? Noch in den späten 70er Jahren, zum Beispiel in NRW, gab es noch übergriffige, aggressive und um sich schlagende LehrerInnen an den Schulen. Natürlich auch Schulklassen und Schulen mit Geschlechtertrennung. Heute einfach unvorstellbar. stolpern doch allzu viele junge, nicht nur männliche Lehrer, über ihre fehlenden pädagogischen Befugnisse. Und ja, es gibt Vertrauenslehrer, denen sich ein sensibler Junge sicher mal öffnen kann. Aber wie hoch ist seine Scham, nicht doch irgendwann als Weichei abgestempelt zu werden und es öffentlich wird, dass er sich Hilfe gesucht hat? In unserer Leistungsgesellschaft wirken Gefühlsausbrüche erst recht von Männern als äußerst unprofessionell. Schnell gelten diese Leute als Mimosen oder zu weich. Grandios und schön überspitzt zeigt es uns Anke Engelke in einem ihrer unglaublichen Charaktere in Lady Kracher etwa so: Eine Frau will etwas einkaufen, bekommt es nicht und beginnt fürchterlich emotional zu werden. Unbändige Gefühlsausbrüche, sehr ulkig anzusehen, dabei schön überzogen und dem Hochsensiblen komplett auf die Backe geschaut. Harpe Kerkeling schreibt über sich in seinem neuen Buch Pfoten auf den Tisch, dass er nun mal auch hochsensibel sei und viel beobachtet hat. Aus diesem Temperament studierte er die vielen Frauentypen, die in Omas Laden kamen, und übte deren Mundarbeit, deren Charaktere bis ins Detail. Nun ist ja seine Männerfigur Horst Schlemmer das Flaggschiff schlechthin. Nicht sonderlich charmant, aber ganz bewusst auch so aufgebaut und noch weniger sensitiv und zielt dabei voll auf das leicht verrutschte Männerklischee. Überspitzt, aber auch nur so wirkt er ja auch. Harpe reflektierte mit seiner Beobachtungsgabe so scharf, er studierte vermeintliche Provinzreporter und sog ihre Unart tief auf, um so konsequenterweise aus einem Sammelsurium an Eindrücken einen frauenfeindlichen, übergriffigen, abgehalfterten Alkoholiker mit »Ich glaub, ich hab Rücken« zu schaffen. Ein zeitloses und zugleich bravouröses Meisterwerk eines der wohl besten deutschen Komödianten. Psychologischen Forschungsergebnissen enthoben weiß man heute, dass trotz der diversen Einflüsse und der offensichtlichen Veränderung des Bildes vom Mann immer noch das klassische, stereotype Männerbild vom einflussreichen, starken Mann vorherrscht und bestätigt wird. Dabei spielt es keine Rolle, welche Ethnie, Alter oder Status der Mann als solcher hat. Das ist der Twist, weshalb Männer womöglich immer noch ihre Probleme mit sich ausmachen und selten Nähe suchen, um professionelle Hilfe zu bitten oder den freundschaftlichen Rat zu suchen. Auch mehr als Frauen Alkohol, Zwänge oder Drogen als Flucht nutzen. Der Blick auf den Mann bleibt oberflächlich und auf Äußerlichkeiten reduziert. Daran haben auch erste Emanzipationsansätze nichts geändert. Ich denke, dass insbesondere der hochsensible Mann die Chance hat, wesentlich zur Veränderung des archaischen, klassischen Männerbildes beizutragen. Wenn er sich seiner Sensibilität bewusst ist, kann er natürlich auch agieren. Er wird sich nicht verstellen oder anpassen müssen. Er wird Gefühle zeigen und sensibel auf Situationen reagieren, die irgendwann hoffentlich gesellschaftlich angenommen werden und es sich männlich anfühlt, emotional zu sein, sich sanft zu geben, Prozesse eher empathisch anzugehen und den ganzen Hassel um Stärke, Potenz, Macht und Unterdrückung der Frau abzulegen. Das ist ziemlich krass verallgemeinert, aber es ist eine Chance, sich als hochsensibler Mann wieder als gelesen wahrzunehmen und dem gesellschaftlichen Bild des Mannes gehörig einzuheizen. Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, KünstlerInnen und für Menschen, die das Temperament der Hochsensibilität in sich tragen. Ich danke dir, dass du dabei warst und dir die halbe Stunde als Auszeit gegönnt hast. Wenn du Ideen zur Sendung hast, Anmerkungen, nobody is perfect, schick mir eine Voicemail. Katerfrühstück ist eine freie Produktion und unabhängig auch von Werbeträgern, und das möchte ich auch weiterhin so halten. Von daher ist es auch irgendwie wichtig zu überleben, und ich möchte die Bitte in den Off stellen, die Bitte an euch, Katerfrühstück zu unterstützen, und dafür gibt es über PayPal die Möglichkeit, hier eine kleine Spende zu lancieren. Dann kann Katerfrühstück auch weiterhin so in der Form mit einer hohen Qualität passieren, und die Zukunft ist dadurch dann auch gesichert. Das und alles andere an Informationen findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche dir und deinen Liebsten eine schöne Zeit.